Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Michael Bröker und wir starten heute erneut gemeinsam in diesen Tag. Es ist Donnerstag, der 22. Juli. Die Bundeskanzlerin hat von ihrem Kurztrip ins Weiße Haus ein hübsches Geschenk mitgebracht. Ein Geschenk für Wladimir Putin. Für ihren Amtsvorgänger Gerhard Schröder irgendwie auch und vielleicht ja auch sogar für den deutschen Energieverbraucher. Denn Deutschland darf, so ist jetzt die Einigung mit den Vereinigten Staaten, aus der ohnehin fast fertiggestellten Nord Stream 2 Pipeline Gas beziehen. Die umstrittenste Röhre Europas wird jetzt doch genutzt. Im Gegenzug soll die Ukraine von den USA und Deutschland umfassende finanzielle Garantien bekommen, damit sie nicht zum Spielball russischer Interessen werden kann. Und sie soll mindestens 10 Jahre weiter Gastransitland bleiben. Warum lenkt der neue US-Präsident Joe Biden ein? 3 Gründe erscheinen plausibel. Erstens, der US-Präsident ist ein lupenreiner Multilateralist. Nachdem Großbritannien aus der EU ausgeschieden ist, bleibt, pardon, chère France, nur Deutschland als ökonomisch und politisch relevanter strategischer Partner für die großen geopolitischen Fragen der Welt. Joe Biden will den Kampf gegen das autoritär regierte, aber ökonomisch äußerst erfolgreiche China nicht alleine aufnehmen. Er braucht Deutschland. Mehr als ein Drittel des gesamten Handelsvolumens der EU mit China, rund 590 Milliarden Euro, entfällt auf Deutschland. Wenn die USA also Druck auf China ausüben wollen, sie müssen irgendwie auch an Deutschland denken. Der frühere Außenminister und Vizekanzler Sigmar Gabriel nennt noch ein weiteres Argument, warum Joe Biden auf Deutschland angewiesen ist.
Der hat Interesse an Allianzen. Ich glaube, dass diese ganze Diskussion, wie stärken wir die Demokratien in der Welt gegen die autoritären Antworten, dass Biden dort nicht nur die Deutschen will, sondern die Europäer, aber auch Australien, Japan, das ist ja seine Idee. Seine Mission ist, die Demokratien in der Welt wieder zu stärken. Erstens, indem er die eigene zu Hause stärkt, denn die ist wahrlich in keinem guten Zustand. Aber eben auch die Zusammenarbeit der wichtigsten demokratischen Nationen der Welt. Und dazu gehört Deutschland.
Außerdem, mit seiner realpolitischen Kehrtwende steht er in der Tradition der großen republikanischen Präsidenten. Es war Ronald Reagan, dieser Vordenker der internationalen Konservativen, der sich wie kein anderer Staatschef gegen die Sowjetunion auflehnte und das Land sogar mit einem Evil Empire gleichsetzte.
So in your discussions of the nuclear freeze proposals, I urge you to beware the temptation of pride, the temptation of blithely declaring yourselves above it all and label both sides equally at fault. To ignore the facts of history and the aggressive impulses of an evil empire, to simply call the arms race a giant misunderstanding, and thereby remove yourself from the struggle between right and wrong and good and evil.
Aber es war eben auch Reagan, der schließlich die Sanktionen gegen Deutschland und Europa wegen der russischen Energiegeschäfte wieder fallen ließ. Damit kommen wir zum zweiten Grund. Alle amerikanischen Präsidenten hassten zwar die europäisch-russischen Wirtschaftsprojekte, doch alle amerikanischen Präsidenten waren eben auch Realpolitiker. Wichtiger als das kurzfristige Interesse ist für sie immer das langfristige. Und Deutschland ist für Joe Biden im Gegensatz zu der berühmten Äußerung des früheren US-Verteidigungsministers Donald Rumsfeld eben nicht Old Europe, sondern The Future of Europe. Bei den künftigen geopolitischen Fragen wird Deutschland offenbar gebraucht. Ökonomisch und politisch ist Deutschland die Macht in der EU. Unser Einfluss in der Welt kommt zwar oft mit dem Auftragsbuch einher, aber wer die Welt der liberalen Demokratien zusammenschweißen will, wie es Joe Biden offiziell als seine Mission begreift, der kommt an Deutschland eben nicht vorbei. Drittens, Joe Biden weiß, dass im Handelskonflikt im Zweifel alle verlieren. Vielleicht hat er ja die Doktorarbeit seines Außenministers Tony Blinken gelesen. Der hatte vor vielen, vielen Jahren schon über den ersten russisch-amerikanischen Streit um eine Gasröhre in Sibirien geschrieben. Der Titel der Dissertation sagte bereits alles aus: Ally versus Ally. Wenn Alliierte gegeneinander kämpfen. Sein Fazit: Das damalige US-Embargo von Technologieprodukten gegenüber den Sowjetblockstaaten richtete sich am Ende gegen die europäischen Alliierten und gegen die Verbraucher in Amerika. Seither ist Tony Blinken geläutert und Joe Biden offenbar auch. Der vierte und letzte Grund ist ein machtpolitischer. Joe Biden sendet mit der Entscheidung natürlich auch ein Signal an die eigene Partei, an den eigenen Kongress. Die Außenpolitik ist Chefsache. Die Wahrheit bleibt aber auch. Der Mann, der Alexei Nawalny festsetzen und mutmaßlich wohl auch vergiften ließ, der Oppositionspolitiker verfolgen lässt und in Syrien weiter einen der brutalsten und schlimmsten Kriege der Neuzeit befeuert, ist heute der große Gewinner. Im Kreml klirren die Wodka-Gläser. Unsere weiteren Themen heute. Elio Adler ist Vorstandsvorsitzender der Deutsch-Jüdischen Werteinitiative und einer der engagiertesten Botschafter für ein besseres Miteinander zwischen der jüdischen Minderheit und der nicht-jüdischen Mehrheit in diesem Land. Mit ihm spreche ich über Antisemitismus und 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland.
80-90% der jüdischen Eltern, die wir kennen in unserem Freundeskreis-Umkreis, sagen ihren Kindern, lernt etwas, was ihr auf der ganzen Welt machen könnt. Lernt nichts, was an Deutschland sozusagen festgebunden ist, wie deutsches Recht und deutsche irgendwie Steuerrecht, sondern macht etwas, wo ihr mobil seid. Der Spruch dazu ist, jüdische Leute sollten Geige und nicht Klavier lernen.
Außerdem müssen wir über einen Helden reden. Einen Helden, der nur seinen Job gemacht hat und dafür umgebracht wurde. Peter de Vries. Und wir staunen darüber, dass es Menschen gibt, die tatsächlich nachzählen, welche Automarken in Rap-Songs genannt werden. Seien Sie gespannt. Wie leben Juden eigentlich in Deutschland? Leben sie sicher, leben sie frei, leben sie ohne Ängste? Nach den letzten Jahren und den zahlreichen Angriffen und Anschlägen auf jüdische Einrichtungen und den gelebten Antisemitismus auf einigen deutschen Straßen ist diese Antwort nicht leicht. Dabei feiern wir in diesem Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Die Werteinitiative, ein Verein mit Sitz in Berlin, setzt sich seit Jahren für die Sicherung einer jüdischen Zukunft in Deutschland ein. Das ist ihre Mission. Der Vorstandsvorsitzende Elio Adler hat einige Positionen formuliert, die gelten müssen, damit Juden in diesem Land sicher und gerne leben können. Eine vielleicht seine wichtigste Mission ist die Stärkung der Demokratie. Wie hat er das gemeint? Darüber sprechen wir jetzt mit ihm im Interview. Herzlich willkommen an Bord zum ersten Mal. Ich freue mich sehr. Elio Adler.
Hallo.
Guten Tag, Herr Adler. Herr Adler, 1700 Jahre jüdisches Leben feiern wir in diesem Jahr in Deutschland. Ist das eigentlich ein Grund zum Feiern?
Es ist einerseits sicher ein Grund zum Feiern, andererseits zeigen gerade die letzten Monate, wie wenig Normalität nach 1700 Jahren gemeinsamem Leben hier vorhanden ist. Wenn man sich anschaut, letztes Jahr das Attentat in Halle. Wir hatten die Ausschreitungen jetzt im Rahmen der Corona-Proteste, wo massiver Antisemitismus ganz viel Publikum fand und hatten ziemlich aggressive Straßenbilder während des israelisch-Hamas-Konfliktes, wo eben der Palästinenser und einige türkische Mitbürger hier massiv randaliert haben und Judenhass verbreitet haben. Also man sieht, wie extrem unnormal eigentlich nach 1700 Jahren jüdisches Leben in Deutschland ist.
Warum ist das so? Was ist der Kern dieses auch immer noch offenbar vorhandenen Antisemitismus in Deutschland?
Der Kern ist natürlich die Frage der Fragen und das zu beantworten, da gibt es ganze Universitätsseminare, die monatelang über nichts anderes reden. Wenn man das mal so ganz, ganz, ganz eindampfen würde auf einen inneren psychologischen Kern, denn wir müssen von Psychologie reden, dann ist es ein Problem mit der Eigenverantwortlichkeit. Wenn also Menschen sich subjektiv irgendwie unzufrieden fühlen und jemanden Externes suchen, der für diese subjektive Unzufriedenheit schuld ist, dann bieten wir Juden uns leider sehr gut an, weil es einfach seit Jahrhunderten eingetrampelte Hasspfade gibt, antisemitische Narrative, auf die man ganz einfach setzen kann. Naja, diese Finanzleute, die Internationalen, du weißt schon.
Sehr früh gehört haben, erzählt bekommen haben.
Genau, das ist ganz tief in den Menschen drin, auch wenn sie selber gar nicht sich antisemitisch fühlen oder auf die Befragung hin, wie sie Juden so finden, sagen würden, völlig in Ordnung und alles gut. Aber die Bilder sind da und an die kann man appellieren und die kann man sehr schnell hervorholen.
Ja, sie sind also eine Art Sündenbock, ein Schuldiger, den man gerne zu Rate zieht, weil man ihn idealerweise zu Rate ziehen kann aufgrund der historischen eigenen Sozialisierung, der Erfahrung, die man mitbekommen hat.
Ja, und weil eben auch von allen Seiten sich die verschiedenen Leute darauf einigen können. Schauen Sie, wir sind eine Gruppe, wo Rechtsextreme Ihnen problemlos erklären, warum wir Juden das Übel sind. Wir sind eine Gruppe, warum Linksextreme über Antikapitalismus, Antiimperialismus, Antizionismus zum Antisemitismus kommen. Wir sind eine Gruppe, wo Islamisten oder sehr konservative Muslime Ihnen erklären können, warum wir irgendwelche Tiere sind, die irgendwas machen. Und wir sind anscheinend eine Gruppe, wo in der Mitte der Gesellschaft, wenn irgendwie Verschwörungsfantasien produziert werden, die sehr gut geeignet ist, da Opfer zu werden. Also wir haben wirklich die Situation, dass wir ein Konsensfeindbild sind. Mhm. Und das ist auch das Gefährliche, dass eben quer durch alle gesellschaftlichen Gruppen durch man eben Ablehnung von jüdischem Leben finden kann, die aber sich nie als solches äußert. Das heißt nie, also ganz selten heißt es so klassisch antisemitische Bilder. Es ist immer irgendwie verpackt in pseudo-wissenschaftliche, pseudo-intellektuelle, reflektierende Argumentationsstrecken.
Wenn Ihre Kinder Sie fragen, aber Papa, wie kann das sein? Dieses Land hat uns so unfassbar viele schlimme Dinge angetan. Müssten wir nicht gerade hier hofiert werden jeden Tag? Was sagen Sie dann?
Das fragen meine Kinder überhaupt nicht. Im Gegenteil, die fühlen sich so wie ich hier vollkommen zu Hause. Die sagen, wir sind hier, die können noch gar nicht die Dimension denken, dass dann noch vielleicht eine zweite Ebene oder dritte dazukommt.
Wie alt sind die beiden?
Die sind 14 und 17. Ich kenne auch keinen jüdischen Menschen, der irgendwie erwartet, dass Deutschland ihn oder sie hofiert. Das ist eine vollkommen absurde Vorstellung. Im Gegenteil, die Menschen, die hier in Deutschland leben, leben hier aus gutem Grund, weil sie sich eben hier zugehörig fühlen. Aber, und das ist leider auch ein ganz trauriger Teil der Wahrheit, 80-90% der jüdischen Eltern, die wir kennen in unserem Freundeskreis-Umkreis, sagen ihren Kindern, lernt etwas, was ihr auf der ganzen Welt machen könnt. Lernt nichts, was an Deutschland sozusagen festgebunden ist, wie deutsches Recht und deutsche irgendwie Steuerrecht, sondern macht etwas, wo ihr mobil seid. Der Spruch dazu ist, jüdische Leute sollten Geige und nicht Klavier lernen.
Interessant, wenn man es mitnehmen kann.
Ja, leider.
Das ist interessant, weil das ist meine nächste Frage gewesen. Wie viele Mitglieder der jüdischen Gemeinde, die Sie kennen, sind eigentlich auf dem Sprung nach den Erfolgen der AfD, nach den Übergriffen, nach dem, was viele jüdische Mitbürger hier erleben? Ist das eine relevante Gruppe? Ist das jetzt eine Phase? Oder sagen die, naja, das erleben wir in anderen Ländern vielleicht sogar auch. Insofern, das ist unser Schicksal.
Also wirklich auf dem Sprung ist die absolute verschwindende kleine Zahl. Das wäre Alarmismus, das ist Quatsch. Aber es gibt das Bild, auf gepackten Koffern leben. Und wenn man das mal so ein bisschen historisch einordnet, nach dem Zweiten Weltkrieg haben die jüdischen Menschen hier sehr auf gepackten Koffern gelebt, waren sie nicht sicher, wie wird sich Deutschland entwickeln, wie wird die Gesellschaft hier sein. Dann kam die Wiedervereinigung. Das war für viele so eine Art Testsituation, wie wird dieses Deutschland, wenn es plötzlich ein wichtiges, großes, wiedervereintes, starkes Land wird, wird es jetzt nach rechts abdrehen oder bleibt es eine lebenswerte, liebenswerte Gesellschaft? Dann hatten wir die Ausschreitung Hoyerswerda, Mölln, wo diese Mordversuche an Migrantinnen und Migranten geschehen sind. Und wir haben gesehen, was für ein Aufschrei wirklich durch die Gesellschaft ging. Das war sehr mutmachend, dass also wirklich die Gesellschaft als Konsens das abgelehnt hat, was da passiert ist. Und das war eigentlich ein Punkt, wo die meisten jüdischen Leute ihre Koffer ausgepackt haben. Und nicht nur ausgepackt, sondern weggetan in den Keller, tschüss, weg damit. 2014, der Konflikt, der letzte Gazakrieg, wo es auch zu Ausschreitungen auf deutschen Straßen kam, zu massivem Hass, der hier ausgelebt wurde, haben die Leute ihre Koffer wieder nur mal gesucht und geguckt, wo stehen die eigentlich. Ich will dieses Bild jetzt nicht unendlich weitertreiben, wo der Koffer jetzt genau ist, aber die Atmosphäre um uns herum ist schon so, dass die Leute wissen, wo die Koffer sind und wissen, was sie einpacken würden, ohne ihn wirklich jetzt zu packen. Natürlich ist es in der ganzen Welt eine Entwicklung, die unerfreulich ist. Und jüdisches Leben ist immer eng mit Entwicklung von Demokratie verbunden. Und Demokratieprobleme haben wir in der ganzen Welt. Also wenn wir als Verein...
Das heißt, wenn wir die Demokratie hier in diesem Land stärken, stärken wir auch Ihre Interessen.
Automatisch. Also unser Verein ist angetreten, eine jüdische Zukunft zu sichern. Und das machen wir, indem wir eine freiheitlich-demokratische Demokratie versuchen zu stärken und zu schützen. Wir benennen die Punkte, wo diese Demokratie Probleme hat, machen das an jüdischen Themen fest, aber es sind allgemeingültige Themen. Und wir bieten Lösungsansätze. Und ich freue mich eben, dass wir nicht nur sagen, was alles schlecht ist, wir sagen auch, was man tun kann.
Wann ist dann Normalität erreicht? Wenn es keine Vorurteile mehr in den Köpfen gibt, das kann niemand kontrollieren, die wird es wahrscheinlich für immer geben. Oder wenn der Schutz der Synagogen aufhört und wir die Synagogen nicht mehr schützen, wie definiert ein jüdischer Mitbürger dann hier Normalität?
Ich will kein Spoiler sein, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich bin schon im Kindergarten mit Polizeischutz unterwegs gewesen, weil damals palästinensische Terrorgruppen jüdische Einrichtungen nicht nur bedroht, sondern konkret auch attackiert haben. Darum also wirklich Normalität weiß ich gar nicht, wie die sein sollte. Aber mal provokativ gesagt, wenn ich hier nicht zum Interview kommen würde, weil ich irgendwie jüdischer Aktivist bin, dann wäre Normalität.
Sehr schöner Vergleich. Aber eine andere Frage für mich wäre, in meinem Umfeld, privat wie beruflich, gibt es natürlich unglaublich viele Menschen, die mit dem Holocaust in der Schule aufgewachsen sind, die in Auschwitz waren, die in Buchenwald waren, die das nie wieder tatsächlich auch gelernt haben, die das wirklich auch überzeugend in sich tragen und trotzdem die Politik natürlich selbstverständlich der israelischen Regierung gelegentlich kritisieren und kritisieren wollen. Und die fragen dann immer wieder, ja, aber wo ist eigentlich die Grenze? Wo darf ich einen vielleicht übergriffigen, in der Siedlungspolitik extrem umstrittenen Staat kritisieren, ohne doch gleich den Antisemitismusvorwurf zu bekommen? Helfen Sie uns.
Selbstverständlich. Und alle, die was anderes behaupten, versuchen es wieder zu missbrauchen, diese ganze Behauptung. Selbstverständlich kann man Israel kritisieren. Und man muss es in vielen Bereichen auch. Und glauben Sie mir, innerjüdisch ist die Kritik massiv und auch innerhalb Israels ist die Kritik massiv. Und dann ist man noch lange kein Antisemit. Aber es gibt einfach Spielregeln, Grenzen, die im normalen Zusammenleben auch gelten würden. Das eine ist, wenn man den Konflikt, der mega kompliziert ist, mit doppelten Standards betrachtet. Das heißt, wenn man ausschließlich Israel verantwortlich macht und jede Situation so schildert, als wenn Israel sie verursacht hat. Also klassisches Beispiel war die Headline, Israel droht mit Selbstverteidigung. Also Israel wird angegriffen, verteidigt sich und es wird erst dann zum Thema und dann wird es erst dramatisch groß gemacht, wenn eben die Verteidigung einsetzt und nicht der primäre Angriff erfolgt ist, weil Hamas Raketen geschossen hat.
Vergessen will keiner, die Verantwortung muss man und werden wir tragen, auch für morgen, und trotzdem sterben die Überlebenden, die Zeitzeugen, das wissen wir, und zugleich habe ich jetzt erfahren, wie man umgehen kann mit Israel, ohne antisemitisch sich zu äußern. Was wünschen Sie sich für junge Leute, für die Schulen, für diese Gesellschaft, damit wir irgendwann zu diesem Umgang kommen mit den jüdischen Mitbürgern, der Normalität bezeichnet werden kann?
Das Wort Mitbürger ist gut gemeint, aber erstmal, dass wir keine Mitbürger mehr sind. Gut. Wir sind einfach jüdische Bürger.
Schon was gelernt.
Das, was wir uns wünschen würden, ist, dass das jüdische Leben als das gelehrt wird, was es ist, nämlich ein Teil dieses Landes, ein Teil der Normalität auf der Welt. Dass wir natürlich im Kontext von Holocaust und diesem ganzen Bereich vorkommen und da erstmal auch geframed sind, gerade in Deutschland, das ist normal. Aber die Frage ist, wie kann ich dieses historische Framing in ein Heute übertragen, wo man eben zeigen kann, wie breit jüdisches Leben ist in Deutschland, in wie vielen Bereichen es vorkommt, wie viele verschiedene Organisationen oder Akteure es gibt, die verschiedene Dinge tun und die dann wirklich als Teil der deutschen Gesellschaft die deutsche Gesellschaft bereichern.
Mhm.
Nicht von außen, sondern von innen heraus bereichern. Kultur, Wissenschaft, Technik. Wir sind überall, weil wir eben überall in der Gesellschaft sind. Nicht, weil wir die Welt steuern und die Albe Macht haben, sondern weil wir einfach in der Gesellschaft drin sind. Also sollte es eigentlich Ziel sein von Bildungspolitik, und das ist das Wichtigste, um die nächsten Generationen irgendwie zu prägen, dass sie eine starke demokratische Bildung bekommt, wirklich politische Bildung. Wir haben schon seit langem, finden wir ein Fach wie europäische Bürgerkunde oder dergleichen wichtig, wo man Werte vermittelt bekommt. Und da kann man jüdische Themen durchaus als Anlass nehmen, um über einige Bereiche zu sprechen. Wie gehen wir als freie Gesellschaft mit Extremisten um? Wie gehen wir als freie Gesellschaft mit Gewalttätern um, die eine andere Agenda haben, weil sie zum Beispiel vom Ausland, aus der Türkei oder aus dem Iran gesteuert sind? Wie gehen wir um mit einer Rechtsstaatlichkeit, die sich selber kontrollieren muss, Stichwort rechtsextreme Kräfte in Sicherheitsbehörden? Wie gehen wir mit Online-Hass um? Das sind alles Kompetenzen, die eigentlich junge Menschen zumindest ansatzweise haben müssen, das als Themen erkennen müssen. Wenn man sich um demokratiefreundliche Themen, um Demokratiestärkung im Bildungsbereich kümmert, ist das jüdische Leben als Kollateralbonus gleich mitgesichert. Wir brauchen keine extra Care, wir brauchen nur eine funktionierende Demokratie, die ihre Bürgerinnen und Bürger im Zusammenleben schützt.
Ich habe das verstanden, Herr Adler. Sie haben ja einen 17-Punkte umfassenden Maßnahmenkatalog für die Politik formuliert, den Sie sich wünschten für eine neue Bundesregierung. Und ich habe als Fazit so ein bisschen mitgenommen, es braucht keine, ich sag mal, Judenpolitik, jüdisch geprägte Spezialistenpolitik, sondern wir brauchen Demokratiestärkung at its best, und dann sind Sie auch ein bisschen glücklicher. Wir werden alle diese Positionen und Forderungen auf thepioneer.de veröffentlichen. Der Text ist bereits in Arbeit, aber noch eine Frage, Herr Adler, auch wenn ich weiß, dass Sie das nicht hören wollen, weil wir immer nach hinten schauen. Es gibt ja natürlich auch diese Schuldmentalität der Deutschen, sobald sie einen jüdischen Bürger treffen, fangen Sie sofort damit an und das kann ja alles nicht und das tut uns alles so leid. Und ich frage mich trotzdem, wie schaffen wir es, das, was wir getan haben, rüber zu retten in diejenigen Generationen, die damit gar nichts mehr zu tun haben. Und es gibt verschiedene Forderungen. Eine ist, die ich in meinem Leben, in jedem Kommentar immer wieder für gut gehalten habe: Wer einmal in Auschwitz war, denkt anders. Und es müsste Pflicht werden für jeden Schüler. Was halten Sie von sowas, oder ist das für Sie populistische Symbolpolitik?
Nein, weder noch. Man müsste zumindest solche Reisen sehr vereinfachen. Also jemanden zu zwingen, irgendwo hinzufahren, nur um einen inneren Prozess auszulösen, das halte ich für nicht zielführend. Aber man sollte sowas extrem vereinfachen, quasi das Pauschalangebot machen für Klassen, ohne Kopfschmerzen. Das fertige Paket ist hier halb finanziert, ganz finanziert, hinfahren, einen Guide vor Ort haben, der vielleicht einen Tag vorher und einen Tag nachher eine Vor- und Nachbereitung macht. Das wäre eine gute Maßnahme, die Schwelle für so eine Reise so tief wie möglich zu haben.
Herr Adler, wir werden es beide nicht erleben, aber ich freue mich auf die nächsten 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Vielen Dank, dass Sie heute an Bord waren, und lassen Sie uns im Gespräch bleiben. Vielen Dank, Herr Adler.
Danke Ihnen.
Und was geht eigentlich gar nicht?
Dass wir heute tatsächlich Abschied nehmen müssen von dem niederländischen Journalisten Peter de Vries. Der Polizeireporter war Experte für die organisierte Kriminalität. Er recherchierte die dunklen Machenschaften. Er ging dorthin, wo es gefährlich wurde, wo kaum ein Journalist sich noch hintraute. Vor gut 2 Wochen wurde er auf offener Straße niedergeschossen und starb später im Krankenhaus. Gestern wurde sein Sarg öffentlich in einem Amsterdamer Theater aufgebahrt, um so der Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, von ihm Abschied zu nehmen. Heute ist die Trauerfeier für Familie und Freunde. Für viele war Peter de Vries ein Held, wie für diese Frau, die gestern extra aus dem gut 100 Kilometer entfernten Arnheim angereist war, um sich in die kilometerlange Schlange vor dem Theater einzureihen.
Für uns war es gewoon ein Held, ein unmissbar für Nederland. En het is eigenlijk een beetje onwerkelijk dat hij er niet meer is. Hij is zo uniek in wat hij deed en hoe hij het deed.
Diese Bürgerin wünscht ihm, dass er jetzt seinen Frieden findet, da wo er jetzt ist.
Ich hoop hem voor hem te bidden en rust geven, dat waar hij nu is, zal hij rusten. God zal hem rust geven. Hij heeft heel veel voor andere mensen gedaan en ik zal hem bedanken. Meer kan ik niet doen. Bedankt Peter dat je zoveel voor anderen hebt.
Dann versagt ihr die Stimme und sie bricht vor laufender Kamera in Tränen aus. Wir können uns hier vielleicht gar nicht vorstellen, welche Bedeutung dieser Ausnahmejournalist für die Menschen in unserem Nachbarland hatte. Aber das Erbe von Peter de Vries, das können wir alle bewahren. Indem wir diesen Journalisten, die auf der ganzen Welt ihr Leben riskieren, den Finger weiter in die Wunden legen, die Schwachstellen aufdecken und gegen Machtmissbrauch und Kriminalität kämpfen, unterstützen und schützen. Democracy dies in darkness. Das steht in dicken Lettern im Newsroom der Washington Post. Wir alle müssen dieses Licht des unabhängigen, unbequem und unermüdlichen Journalismus angeschaltet lassen, damit ein Leben in Freiheit und Demokratie überhaupt denkbar ist.
Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass sich tatsächlich jemand hinsetzt und sich Tage oder Wochen lang internationalen Hip-Hop anhört, nur um herauszubekommen, welche Automarken am häufigsten in den Texten vorkommen. Hip-Hopper machen ja gern einen auf dicke Hose und große Schlitten sind, wenig klimagerecht übrigens, das Statussymbol. Wie oft einzelne Hersteller erwähnt werden, hat jetzt ein englisches Preisvergleichsportal veröffentlicht. Die meist erwähnte Automarke im internationalen Rap-Business ist Mercedes. Immerhin 16.000 Mal werden die Stuttgarter Autobauer in Songs erwähnt. Auf Platz 2 der internationalen Beliebtheitscharts von Automarken im Hip-Hop schafft es Lamborghini. Und auf Platz 3 ist eigentlich auch wieder eine deutsche Marke. Denn Bentley gehört ja bekanntlich zu VW. Und Bentley ist vor allem unter den Hip-Hopern in den USA sehr angesagt. Wie bei Lil Wayne. Wir gratulieren also Mercedes-Benz zum Leitauto in der internationalen Hip-Hop-Szene. Und tun dies natürlich mit der texanischen Sängerin, die den Grundstein für den Rap legte, Janis Joplin.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me?
Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Start in diesen neuen Tag. Bis morgen, Ihr Michael Bröker.
That's it.